Ja, vielen Dank für die Textlesung, die uns in dieses Ostergeschehen hineinnimmt, in den Auferstehungsglauben Abrahams, wie wir gehört haben. Ja, und dazu möchte ich euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich hoffe, ihr hattet schon einen schönen Morgen, einen guten Morgen, wo die Osterfreude bereits unser Herz etwas ergriffen hat. Das wäre natürlich sehr schön. Es war auch schön, dass die Sonne etwas herausgekommen ist. Auch das ein schönes Zeichen für das Leben. Ostern ist Leben. Die Auferstehung Jesu feiern wir. Und gemeinsam mit dem Karfreitag ist es das größte Ereignis der Heilsgeschichte Gottes, der Geschichte, dass Gott uns Menschen liebt und uns Menschen rettet. Im letzten Vers der Textlesung hat es geheißen, dass Jesus unserer Verfehlungen wegen dem Tod preisgegeben wurde. Das ist Karfreitag. Jesus hat das Opfer, das Sühneopfer am Kreuz erduldet. Und dann heißt es, und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Und so gehört es zusammen. Der Sühnetod Jesu am Kreuz. Aber durch die Auferstehung erst, heißt es, haben wir den Freispruch oder die Rechtfertigung bekommen. Also Ostern oder sagen wir so, der Kreuzestod ohne Auferstehung wäre ja nicht einmal unvollkommen, es wäre nichts, das gehört zusammen. Und wir haben also gehört in dieser Stelle aus dem Römerbrief, dass Abraham einen Auferstehungsglauben hatte. Und ganz konkret auch in Bezug auf diese Stelle, die ja der heutigen Predigt dann zugrunde liegen wird, nämlich 1. Mose 22, 15 bis 19, wo wir ja am Karfreitag bereits begonnen haben, diesen Text zu betrachten und gesehen haben, wie dieser Text ganz eng mit dem Ostergeschehen zusammenhängt. Ich hatte aus dem Hebräerbrief diesen Vers zitiert gehabt, der es zum Ausdruck brachte. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft, dein Same, genannt werden. Indem er urteilte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Also da sehen wir beide Aspekte des Osterereignisses. Die Darbringung des Sohnes, die im Bild sozusagen im Gleichnis geschehen ist, in der Situation mit Abraham und Isaak. Und im Gleichnis hat er ihn aus den Toten sozusagen durch Totenauferweckung wieder erhalten. Ich möchte ganz kurz noch wiederholen, was wir in dieser Predigt zum Karfreitag, was ich versucht habe zu vermitteln. Es war eine Glaubensprüfung. Gott hat den Glauben Abrahams geprüft. Gott wollte sozusagen sichtbar machen, was im Herzen Abrahams da ist. Der Glaube Abrahams. Und wir haben gesehen, dass es da sehr viele Parallelen gibt, bis hinein zu dem Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, nämlich Golgatha, das auf dieser Bergkette Moria liegt, dort, wo auch Abraham mit seinem Sohn Isaak war. Aber wir haben auch gesehen, dass dieses Opfer nur ein Vorbild ist und das wahre Lamm Gottes Jesus Christus ist. Das sind alles nur Vorbilder. Und wir haben gesehen, dass der Text mehrmals zum Ausdruck gebracht hat, Gott sorgt vor. Gott hat eine Vorsehung, wie er das Heil der Menschen zu Wege bringt, sozusagen Dominus Providebit, was auf jeden 5 Lieber eingraviert ist. Gott sieht vor, Gott sorgt vor, Gott kümmert sich darum, dass wir Menschen errettet werden. Das ist Gottes Liebe. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Auf diese Art und Weise hat Gott die Welt geliebt. Und nun lesen wir den zweiten Teil dieses Kapitels. Und wer seine Bibel nicht hier haben sollte, kann gerne hier mitlesen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Völker der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Also wir sehen als Folge des Auferstehungsglaubens Abrahams, dass er Gottes zutraute und deswegen gehorsam war, nun schwört Gott. Eine unglaubliche Aussage, ein unglaubliches Ereignis. Gott gibt dem Abraham einen Eidschwur. Und ich möchte gerne 3 Aspekte heute miteinander anschauen mit uns. Zuerst einmal die Frage, was ist am Ostersonntag geschehen? Das ist eher eine Erinnerung. Dann auf diesen Eidschwur eingehen. Was bedeutet es, dass Gott schwört? Und dann das 3. Aspekt, eben die Bedeutung der Verheißungen, die Gott Abraham da gibt und wie diese in Jesus Christus erfüllt werden. Beginnen wir beim Osterereignis, dass Jesus wurde nach der Kreuzigung in ein Felsengrab gelegt. Man ist ja nicht ganz sicher, wo das war. Es gibt ja die Grabeskirche in Jerusalem, wo man traditionell annimmt, dass dort sozusagen das Grab Jesu war. Es gibt aber auch ein sogenanntes Gartengrab, ein etwas anderer Ort. Auch das könnte der Ort gewesen sein, wo der Leichnam Jesu hingelegt wurde. Und dann, das war am Freitag, und dann am Samstag, am Schabbat, ruhte das Volk, auch der Leichnam ruhte im Grab. Und am Sonntagmorgen, am ersten Tag der Woche, kommen die Frauen, weil sie den Leichnam Jesu einbalsamieren wollen, und sie finden ein leeres Grab vor. Eigentlich kann man nicht sagen leer, weil es waren Engel in diesem Grab. Und die haben gesagt zu den Frauen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Und die Frauen, die verkünden das den Aposteln. Ganz toll. Gott hat Frauen als erste Zeugen der Auferstehung berufen. Und die Männer, die Aposteln, die großen Apostel sagen: Was redet ihr da für einen Chabis zusammen? Das gibt's ja nicht. Doch Jesus erscheint dann auch den Aposteln und so dürfen sie das Wunder der Auferstehung auch selbst erleben. Und das ist das übereinstimmende Zeugnis der ganzen Heiligen Schrift, dass Jesus leibhaftig aus den Toten auferweckt worden ist. Und ich weiß nicht, ob ihr die Zeitungen lest, ob ihr den Fernseher einschaltet. In der Osterzeit gibt es immer wieder alle möglichen Artikel und Beiträge zu Ostern. Und eine Botschaft, die immer wieder durchdringt, ist: Naja, das mit der Auferstehung, das war eine geistliche Auferstehung. Jesus selbst ist nicht auferstanden. Das hat man sich nur so vorgestellt. Es geht sogar so weit, dass man sagt, die Jünger haben sich das eingebildet. Du musst ganz schön beieinander sein, wenn du dir sowas einbildest und dann auch noch eine Doktrin darauf aufbaust, die seither geglaubt wird. Also das ist, kommt mir schon relativ unwahrscheinlich vor, diese Vorstellung. Aber bereits im Neuen Testament gab es solche Vorstellungen und so hat Paulus in Korinth gesagt, wenn es die leibliche Auferstehung nicht gibt, dann ist alles sinnlos. Dann können wir unseren Glauben irgendwo versorgen, dann braucht es diesen Glauben nicht. Nur der Auferstehungsglaube bringt wirklich Hoffnung. Am Freitag bin ich kurz eingegangen auf die Tragödie des sogenannten Sündenfalls, dass Gott den Menschen geschaffen hatte und in den Garten Eden gesetzt hat. Und der Mensch, Adam und Eva, der Schlange mehr geglaubt haben als Gott und dadurch unter dem Fluch Gottes gekommen sind. Gott hat sie vertrieben aus dem Garten Eden. Gott hat ihnen gesagt, ihr werdet nun sterben. Und Jesus als Lamm Gottes hat diese Sünde gesühnt, bezahlt für diese Sünde. Aber wie wir gesagt haben, es geht nicht nur um die Sühnung der Schuld, sondern Ostern ist auch ein Ausdruck der Wiederherstellung der Schöpfung. Gott will ja die Schöpfung, das, was er sich mit uns Menschen vorgenommen hat, wiederherstellen. Und mit dem Fluch und mit der Vertreibung aus dem Garten Eden kam ja das ganze Leid über die Menschheit. Krankheit, Nöte, Kriege. Sogar der Erdboden gibt nicht mehr das her, was er ursprünglich hergeben sollte. Im Schweiße des Angesichts muss der Mensch sein Brot schaffen. Die Frau wird unter Schmerzen Kinder gebären. Das war alles nicht so gedacht. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wenn dieser Fluch des Todes nicht in Leben verwandelt würde, das wäre ja furchtbar. Wenn dieses Leben ewig so weitergehen würde, so ein Leben will ich nicht. Das ist mir lieber, ich sterbe. Und darum betont die Heilige Schrift, dass Gott mit der Auferstehung gezeigt hat, dass die neue Schöpfung beginnt. Jesus ist der Erstling der Entschlafenen, der auferstanden ist. Jesus ist der Erstling der neuen Schöpfung, die Gott schaffen wird und dabei ist zu schaffen. Und der letzte Feind ist der Tod. Und mit dem Tod das ganze Elend, das ich kurz schon angeführt habe. Und darum sagt Paulus dann, wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Also wir dürfen uns freuen, dass Gott eine neue Schöpfung macht. Und die Auferstehung, der Ostersonntag, ist der Beweis dafür. Und in diesem Ostergeschehen sehen wir das Prinzip, dass Gott aus dem Toten, aus dem Verderben neues Leben schafft. Das ist ja die Überschrift zur Predigt, Leben aus den Toten. Das ist ein Prinzip, das sich durch die ganze Heilige Schrift zieht. Immer und immer wieder zerstören wir Menschen das, was Gott uns geben will. Und Gott schafft aus dem Toten, aus der Destruktion, schafft er neues Leben. In der Geschichte von Abraham kommt es doppelt vor. Wir haben gehört, dass Abraham bei seiner Glaubensprüfung seinen Sohn Isaac im Gleichnis aus den Toten bekommen hat. Leben aus den Toten. Aber wir haben auch gehört in der Textlesung, dass Abraham und Sarah schon menschlich nicht mehr in der Lage waren, ein Kind zu bekommen. Sie waren quasi tot. Und genau das hat Gott verwendet, um sich groß zu machen, sich zu verherrlichen. Aber nicht nur bei Sarah war es so. Das Beispiel von unfruchtbaren Frauen begegnet uns immer und immer wieder in der Bibel. Warum ist das so? Weil Gott zeigen möchte, dass er aus dem Tod Leben schafft. Nicht durch menschliche Kraft, nicht durch junge Menschen, die in ihrer Kraft stehen und sozusagen wie Glaubenshelden Gottes Heilsplan verwirklichen. Nein, nein, nein. Gott verwirklicht seine Pläne durch tote Menschen, sagen wir es einmal so. Sarah, dann ihre Schwiegertochter Rebekka, auch sie, also sie mussten über 20 Jahre darauf warten, dass Gott ihnen Kinder geschenkt hat. Dann die nächste Generation, Rahel, die Lieblingsfrau, so sage ich es, weil so steht es in der Schrift, von Jakob. Auch sie konnte keine Kinder bekommen und bekam dann Kinder. Hannah, die Mutter von Samuel, dem großen Erweckungsprediger, sie war unfruchtbar. Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer, sie war unfruchtbar. Und als der Engel dem Zacharias gesagt hat, dass er ein Kind bekommen wird, sagt er, wie soll denn das gehen? Das geht ja gar nicht mehr. Und was sagt dann der Engel? Du wirst deine Stimme verlieren, weil du im Unglauben geredet hast. Seht ihr den Unterschied? Abraham hat geglaubt. Zacharias hat nicht geglaubt. Aber Gott will genau dadurch wirken, durch sein übernatürliches Eingreifen. Die Geburt Jesu ist nicht aus Manneskraft geschehen. Eindeutig wird das gesagt. Und wenn wir den Stammbaum Jesu lesen, dann heißt es, der ganze Stammbaum wird runtergerattert. Dann kommen wir zu Josef. Dann heißt es aber nicht, und Josef zeugte Jesus, sondern heißt es Josef, der Mann der Maria, von der Jesus geboren wurde. Weil Jesus vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Das ist ganz wichtig, die Jungfrauengeburt. Wenn wir das nicht glauben, können wir auch unseren Glauben einpacken, genauso wie wenn wir nicht an die Auferstehung glauben. Und wie kommt ein Mensch zum Glauben? Kommt ein Mensch durch Manneskraft zum Glauben? Durch Abstammung? Durch den Willen des Fleisches? Nein, sagt die Heilige Schrift, durch den Heiligen Geist wird ein Mensch wiedergeboren. Eine neue Schöpfung, heißt es, entsteht, indem ein Mensch glaubt. Also das ist das Prinzip. Aus dem Tod schafft Gott Leben. Das ist eine ganz wichtige Botschaft des Ostersonntags. Und diesen Auferstehungsglauben hatte Abraham. Und jetzt ist die Frage, haben wir auch diesen Auferstehungsglauben? In gewisser Weise wahrscheinlich schon, sonst würdet ihr nicht hier sitzen. Aber haben wir ihn auch jetzt, heute? Glaube ich, dass Gott aus meinem Leben was machen kann? Glaube ich, dass Gott trotz all meiner Fehler, meines Versagens, meiner Verfehlungen, meiner Schwachheiten, glaube ich daran, dass Gott aus diesem Leben etwas machen kann? Und diesen Glauben braucht's. Weil wenn wir diesen Glauben nicht haben, dann enden wir in der Verzweiflung. Weil auch als Gläubige fallen wir. Auch als Gläubige erleben wir, dass wir schwach sind, dass wir sündigen und dass wir versagen. Darum ist es wichtig, dass wir von Abraham lernen. Und so wie haben wir gehört, es dauerte lange im Leben Abrahams, bis er zu diesem Glauben kam, aber Gott ist mit uns unterwegs. Und ich hoffe, wir sind mit ihm unterwegs. Und nun lesen wir als Folge dieses Eidschwurs, als Folge des Gehorsams Abrahams, der Glaube Abrahams, der sich im Gehorsam ausdrückt, schwört Gott. Und ihr wisst ja, wann schwören Menschen, wenn sie zum Ausdruck bringen wollen, na, ich meine es wirklich ernst, also ich meine es wirklich, ja, dann sagen wir, ich schwöre. Was ja die Schrift sagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Hier sehen wir, Gott schwört. Und das kommt nicht häufig vor in der Heiligen Schrift. Das kommt noch bei David vor. Dann kommt es noch bei dem Messias vor. Im Psalm 110 heißt es, dass Gott schwört, dass er ihn zum Priester in Ewigkeit machen wird. Ganz eine interessante Stelle, die auch Jesus dann aufgreift und den Pharisäer fragt zu diesem Psalm. Wie gesagt, David schwört Gott, dass er in Ewigkeit jemand auf seinem Thron sitzen hat. Und wir sehen, das sind lauter besondere Ereignisse der Heilsgeschichte, wo Gott schwört. Diese dreimal sind es, wo Gott im positiven Sinn schwört. Leider schwört Gott auch zum Negativen, wenn es ums Gericht geht. Leider, aber ich betone jetzt hier die positiven Dinge. Dreimal und eine Situation ist diese hier. Und der Hebräerbrief, der greift das auf. Der Hebräerbrief sagt, deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Und diese Stelle im Hebräerbrief bezieht sich ganz konkret auf dieses Ereignis mit Abraham. Zwei unveränderliche Dinge. Der erste, Gott spricht. Gott gibt eine Verheißung. Das Wort Gottes gilt. Es bräuchte eigentlich keinen Schwur mehr. Aber die zweite unveränderliche Sache ist der Eidschwur, den Gott hier leistet. Und wir können sagen, das, was Gott hier sagt, das ist bombensicher. Da kann passieren, was mag. Diese Verheißung Gottes, die steht. Und aufgrund dieser Sicherheit, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, haben wir einen starken Trost und eine starke Hoffnung. Das ist ja Ostern. Die Hoffnung, die wir haben. Der Engel des Herrn sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen. Und dann später dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Wie passt das nun zu Ostern? Einiges habe ich schon angedeutet, aber eine Stelle, die mir sehr wichtig ist, das ist, dass auch der Gehorsam Christi in diese Richtung geht. Christus erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Darum, deswegen. Jetzt können wir uns fragen, was wäre denn gewesen, wenn Jesus nicht gehorsam gewesen wäre? Das ist eine rein hypothetische Frage, weil die Frage, es gibt es in dem Sinn nicht, weil Jesus war gehorsam. Er hat gebetet im Garten Gethsemane, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Das ist der Kelch des Zornes Gottes, des Gerichts Gottes. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und so beten wir ja auch. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Gehorsam. Dein Wille geschehe. Und so sehen wir ganz parallel, dass der Segen eine Folge von Glaube bzw. Gehorsam ist. Und das ist eine wichtige Wahrheit für uns. Jesus war gehorsam und sein Gehorsam führte zum Heil. Glaube, Gehorsam führt zum Segen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir klingelt es da. Bei mir klingelt es da, weil ich mich frage, was heißt das nun? Muss ich jetzt extrem stark glauben, damit Gott mich segnen kann? Hängt der Segen Gottes von der Stärke meines Glaubens ab? So quasi, der Glaube ist eine Leistung, die ich erbringe, und je stärker diese Leistung ist, umso größer ist der Segen. Zum Beispiel Wohlstand, Gesundheit, Gelingen, was es da alles gibt. Es gibt auch frommen Segen, Erweckungen. Ich muss nur genug glauben, dann kommt die Erweckung. Und wenn keine Erweckung kommt, dann ist mein schwacher Glaube schuld daran sozusagen. Und dieses Denken ist sehr stark vorhanden in uns Menschen. Dieses Denken ist religiös. Ich gebe Gott etwas und dafür bekomme ich etwas. Das ist wie ein Arbeitsvertrag. Ich schufte 42,5 Stunden in der Woche, dann bekomme ich mein Batzen. Schuldigkeit, und der Arbeitgeber ist schuldig, dir das zu bezahlen, und so wäre Gott dann auch schuldig, Segen zu geben. Und das ist ein Extrem. Das ist also, wenn man das auf einer Skala hier aufzeichnet, dann wäre das eine ganz extreme Vorstellung zu glauben, dass der Glaube ein Werk ist, eine Leistung ist, wie es zum Beispiel die Pharisäer zur Zeit Jesu getan haben. Die hatten genau dieses Denken. Glaube ist ein Werk, ist eine Leistung. Gott belohnt mich, wenn ich all das tue, was er sagt in seinem Gesetz. Das Problem dabei ist, dass in diesem Denken der Mensch sich selbst die Ehre gibt. Ich bin groß. Ich glaube. Ich glaube mehr als du. Und das sehen wir auch bei den Pharisäern, dass sie nicht Gott die Ehre gegeben haben, sondern sie haben sich selbst die Ehre gegeben. Auf der anderen Seite der Skala könnte man aber sagen, es ist völlig egal, wie ich glaube, sozusagen, Gott hat verheißen zu segnen und ja, einmal errettet, immer errettet, ich habe mich einmal bekehrt, habe einmal mein Leben Jesus übergeben, ich kann halt nicht anders. Gott hat gesagt, er wird segnen. Und vielfach ist auch hier irdischer Segen gemeint. Und ich muss schon sagen, wer so ein Denken hat, bei dem spielt Gott nicht wirklich eine Rolle. Das muss ich ganz klar sagen. Da geht es mehr um mich. Oh, wird schon irgendwie sein. Gott, Und wir sehen bei Abraham etwas völlig anderes. Bei Abraham sehen wir, dass der Glaube gehorsam ist. Er hat die Haltung, dass das, was Gott sagt, auch geschehen wird. Und deswegen tut er es. Und dieser Glaube, so haben wir es auch gehört immer in der Textlesung, gibt Gott die Ehre. Der Segen ist ein Geschenk, denn den Segen, den Abraham bekommen hat, den kannst du unmöglich durch deine Leistungen dir erarbeiten. Der Segen ist ein Geschenk. Der Glaube ist eine innere Haltung, die Gott die Ehre gibt, die das tut, was Gott sagt. Glaube ist Gehorsam. Wer würde dem zustimmen? Glaube ist Gehorsam. Sehr gut. Ja, super. Super. Es geht ja gar nicht anders, weil ich würde mir es ja aufschreiben. Was? Der glaubt nicht, dass... Glaube ist Gehorsam. Wo haben wir das zuletzt erlebt? Wo haben wir zuletzt etwas getan, nur weil Gott es gesagt hat? Ich kann mich gut erinnern an ein Gespräch mit einer unserer Töchter, die gesagt hat, wo sie schon gesagt hat, dass sie gläubig ist, ja immer am Sonntag in die Kirche gehen. Wenn ich das nicht aus eigener Überzeugung tue, bringt es ja gar nichts. Habe ich gesagt, nein, du gehst, weil Gott es sagt. Das ist der Grund, warum du den Gottesdienst am Sonntag teilnehmen sollst. Nicht, weil du überzeugt bist. Du wirst schon überzeugt werden, wenn du es tust. Das habe ich nicht mehr gesagt. Aber also wo haben wir zuletzt etwas getan? Nur weil Gott es sagt. Ich habe zum Beispiel über das Liebesgebot gepredigt, wo ich gesagt habe, es ist entscheidend, dass wir zu unserem Bruder, unserer Schwester gehen, wenn es irgendwelche Konflikte gibt. Das sagt das Wort Gottes. Und das kostet eine Überwindung. Aber wir sollen es tun, weil Gott es sagt. Und auch darauf vertrauen dürfen, dass indem ich es mache, Gott segnen wird. Oder die Feindesliebe. An der Arbeitsstelle gibt es einen Arbeitskollegen oder eine Arbeitskollegin, die nervt einfach. Und nicht nur, dass sie nervt oder er nervt, sondern die macht auch immer irgendetwas, um mir zu zeigen, hehehe, es gibt's, oder? Oder in der Nachbarschaft. Wie gehst du damit um? Bist du dann mit Groll erfüllt? Hast du diese Person? Oder sagst du, nein, Gott hat mir geboten, meine Feinde zu lieben, ihnen Gutes zu tun, sie zu segnen. Das kostet eine Überwindung. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir das wirklich ernst nehmen. Glaube ist Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Und das dürfen wir bei Abraham lernen. Abraham war gehorsam und Gott hat gesagt, deswegen segne ich dich. Deswegen werden alle Verheißungen in Erfüllung gehen. Und da schauen wir uns jetzt noch ganz kurz an, welche Verheißungen Gott in Abraham, durch Abraham und dann letztlich in Christus in Erfüllung gehen hat lassen. Ich werde dich reichlich segnen, sagt Gott zu Abraham. Und es ist dreimal in diesem Text die Rede vom Samen. Und es ist witzig, also interessant, in dieser Übersetzung haben wir drei verschiedene Begriffe für das immer gleiche hebräische Wort Samen. Das ist einmal die Rede von deinen Nachkommen, einfach alle, die aus dem Lenden Abrahams hervorgehen, durch die ganze Geschichte hindurch. Dann ist einmal die Rede von der Nachkommenschaft, das ist wieder der Same. Und zum Schluss, und in deinem Samen werden sich segnen alle Völker. Wer ist dieser Same? Und das wird uns klipp und klar gesagt im Galaterbrief. Dort heißt es, Abraham wurde im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Dann heißt es, dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt, und seinem Samen. Er spricht nicht und seinen Samen als von vielen, sondern von einem. Und deinem Samen. Und der ist Christus. Gott hat bereits in diesem Ereignis, 1. Mose 22, dem Abraham eine Verheißung gegeben, die in Christus, in Jesus Christus erfüllt worden ist. Und durch Jesus Christus werden alle Völker der Erde gesegnet. Das ist die ursprüngliche Verheißung, die Abraham ganz zu Beginn bekommen hat. In dir werden sich segnen alle Familien der ganzen Welt. Eine weitere Verheißung ist, und deinen Nachkommen, deinen Samen werde ich überaus zahlreich machen. Überaus zahlreich. Und es ist tatsächlich so, dass durch den Gehorsam Christi Milliarden von Menschen zu Gottes Kindern geworden sind und weiterhin werden. Und wir lesen in der Offenbarung, nach diesem sah ich und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und aus Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Darauf freuen wir uns. Und wir beten ja, wenn wir als Gottesdienst zusammenkommen, beten wir ja bereits mit dieser himmlischen Schar und stimmen ein in dieses Loblied. Und dann heißt es, deine Nachkommenschaft, dein Same, wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Es ist der Sieg über alle Mächte der Bosheit. Und da erinnere ich an Philipper 2, den Text, den ich kurz angetönt habe. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das hat sich erfüllt, die Verheißung, die Gott dem Abraham zugeschworen hat. Kommt zum Schluss, Auferstehung, die Botschaft von Ostern, das leere Grab. Jesus ist auferstanden. Wir dürfen uns freuen, dass Gott durch die Auferstehung bewiesen hat, dass er das Opfer Jesu angenommen hat. Wir sind erlöst, wir sind gerechtfertigt, wir haben Frieden mit Gott, wir dürfen uns darüber freuen. Wir dürfen uns darüber freuen, dass der Tod überwunden ist. Eine neue Schöpfung ist angebrochen. Wir dürfen uns darüber freuen, dass Jesus gesagt hat vor der Himmelfahrt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Es ist unser Herr, unser König, der das gesagt hat. Und deswegen sagt er, geht hin in alle Welt. Und wir werden durch Ostern ermutigt, gehorsam zu sein, weil, wenn wir das tun, was Gott sagt, er uns segnen wird. Und zwar reichlich segnen und dieser Segen weiterfließen wird, in unsere Umgebung hinausfließen wird, so wie wir es im Lied gesungen haben, die Sendung. Der Segen Gottes wird durch uns weitergehen. Das ist eine gewaltige Verheißung und etwas Wunderschönes. Daran dürfen wir denken, wenn wir an das leere Grab denken. Ich möchte noch beten zum Schluss. Wir danken dir für Abraham, unserem Vater im Glauben, der diesen Glauben hatte und in diesem Glauben dir die Ehre gab. Herr, du konntest mächtig wirken in seinem Leben. Du hast es auch getan. Doch unser Herr Jesus Christus war gehorsam. Du hast mächtig gewirkt, hast ihn aus den Toten auferweckt, all die Verheißungen wahrgemacht. Danke, dass wir leben dürfen durch ihn und in ihm. Ich bete darum, dass du uns ganz besonders am heutigen Ostersonntag diese Wahrheit tief verinnerlichst, dass du uns neuen Mut gibst, dir nachzufolgen. Amen.